SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Lissi Kaufmann. Guten Abend. Und das sind die Themen in der kommenden halben Stunde. Vergessener Kontinent. Wir sprechen mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze über die neue Afrika-Strategie der Bundesregierung. Die Kampfpanzer waren heute wieder Thema, und zwar beim Besuch von NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Berlin, den unser Hauptstadtkorrespondent beobachtet hat. Und der soziale Wohnungsbau in Baden-Württemberg kommt voran, berichtet unser Reporter vor Ort. Kampfpanzer, Panzerlieferung, Leopard 2. Würde man mal zusammenzählen, welche Worte in der öffentlichen Debatte zuletzt am häufigsten gefallen sind? Diese Begriffe würden wohl das Rennen anführen. Da geraten andere wichtige Probleme, Konflikte, Länder und gar Kontinente zunehmend in den Hintergrund. Ja, auch in dieser Sendung wird es heute wieder um die Panzer gehen. Aber zunächst wollen wir auf den afrikanischen Kontinent blicken, der allzu oft vergessen wird. Die Bundesregierung will die Zusammenarbeit mit dem Kontinent neu anpacken. Heute hat Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze in Berlin die entsprechende Strategie vorgestellt. Darüber spreche ich mit ihr gleich im SWR2-Tagesgespräch. Zunächst aber fasst Dietrich Karl Meurer zusammen, um was es im Strategiepapier geht.
Ziel der Strategie ist es, gemeinsam mit Partnern in Afrika und Europa Arbeitsplätze und damit Perspektiven vor Ort zu schaffen. Dabei soll es vor allem um Projekte gehen, die soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Ökologie fördern. Konkret sollen in Partnerländern auf dem gesamten afrikanischen Kontinent zum Beispiel Energiewendepartnerschaften eingegangen werden, etwa zum Aufbau einer grünen Wasserstoffindustrie. Durch die Förderung von Lebensmittelverarbeitung vor Ort und regionalen Handel sollen Armut und Hunger überwunden werden. Indem Unternehmerinnen leichter an Kredite kommen, sollen die Ursachen für Ungleichbehandlung und Diskriminierung von Frauen bekämpft werden. Grundlegendes Prinzip der Strategie ist Partnerschaft. Als in den letzten 6 Monaten die Leitlinien erarbeitet wurden, wurden intensive Gespräche geführt mit Menschen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Jugend aus Afrika und Europa.
Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer über die neue Afrika-Strategie der Bundesregierung. Und genau darüber spreche ich jetzt im SWR2-Tagesgespräch mit der Entwicklungsministerin selbst, Svenja Schulze von der SPD. Frau Schulze, 2017 gab es schon einmal eine Afrika-Strategie, nämlich den sogenannten Marshallplan für Afrika von Ihrem Vorgänger Gerd Müller von der CSU. Der sprach damals von einem Paradigmenwechsel. Kommt jetzt nochmal die Kehrtwende?
Na, um was es jetzt geht, ist Respekt, Fairness, wirklich gute Nachbarschaft, zuhören auch, was denn auf dem afrikanischen Kontinent entwickelt wird. Mir geht es darum, dass wir wirklich einen respektvollen, fairen Ansatz haben, weil die Welt hat sich enorm verändert. Der afrikanische Kontinent wird immer wichtiger werden. Olaf Scholz hatte gesagt, das ist das Gravitationszentrum, was sich da entwickelt. Und wir sehen, dass es da sehr, sehr viele zum Beispiel junge Leute gibt. Und das heißt, welche Perspektiven die größte Jugendgeneration aller Zeiten bekommt, das wird mit darüber entscheiden, wie der afrikanische Kontinent sich insgesamt entfalten kann. Und das alles auch zu adressieren, das ist eben Teil dieser Strategie.
Jetzt haben Sie gerade von Zuhören gesprochen. Die Afrika-Strategie ist ja in Zusammenarbeit mit afrikanischen Partnerinnen und Partnern entstanden. Was wünschen sich denn die afrikanischen Partner?
Die afrikanischen Partnerinnen und Partner wünschen sich vor allen Dingen, dass man sie wirklich ernst nimmt, dass man sie hört, dass wir den afrikanischen Kontinent und die vielen Staaten dort nicht nur mit dem Thema Hunger verbinden, das ist auch eins der Probleme, aber eben auch mit den Perspektiven, die dieser Kontinent hat. Er ist nicht nur reich an Ressourcen, an Wind, an Sonne und damit auch an Potenzial für erneuerbare Energien. Es sind eben auch sehr viele, sehr engagierte Menschen dort und das kann auch sehr gute Perspektiven schaffen, wenn wir an dem Punkt zusammenarbeiten.
Sie sprechen das an, die Ressourcen. Deutschland und andere westliche Staaten, die interessieren sich ja zunehmend für Gas aus dem Senegal. Dazu muss und wird auch neue Förderinfrastruktur aufgebaut. Widerspricht das dann aber nicht den klimapolitischen Zielen?
Ja, das Pariser Klimaschutzabkommen haben wir alle unterschrieben, aber der afrikanische Kontinent hat ja auch einen Pfad hin zur Klimaneutralität. Und so wie wir Gas als Übergang benutzen, ist das auch für viele afrikanische Staaten der Fall. Der Die Zukunft, die Perspektive, die ist vollkommen klar, die ist erneuerbar. Und gerade auf dem afrikanischen Kontinent werden sehr, sehr viele erneuerbare Energien gerade ausgebaut. Länder wie Kenia haben heute schon 95% ihrer Energieversorgung aus erneuerbaren Energien.
Aber bleibt man nicht da länger am Gas hängen, wenn man jetzt tatsächlich auch noch aus dem Senegal eventuell Gas importiert?
Naja, es ist vollkommen klar, das ist ein Übergang. Wir sind darauf angewiesen, dass wir das Gas eben nicht mehr aus Russland beziehen, sondern neue Partnerschaften da aufbauen. Aber das ist nicht die Perspektive. Das ist auch nicht das, was wir wollen. Wir setzen auf erneuerbare Energien. Das tun wir für uns und dabei helfen wir auch dem afrikanischen Kontinent.
Aber wenn man neue Förderinfrastruktur dafür aufbauen muss, dann kann das ja jetzt nicht nur ein Übergang von wenigen Jahren sein, sondern da investiert ja ein Land dann langfristig, um dort Gas zu fördern.
Ja, aber das ist die Entscheidung des Senegals. Also das ist ja nicht unsere Entscheidung. Genauso wenig wie der Senegal uns sagt, wie wir unsere Energieversorgung der Zukunft gestalten sollen, können wir das für den Senegal tun. Das ist ja, wir sind nicht im alten Kolonialsystem, wo wir da irgendwie was entscheiden, sondern genau das Gegenteil. Wir wollen dem Senegal helfen, dass sie erneuerbare Entwicklungsperspektiven haben. Wir unterstützen beim Aufbau erneuerbarer Energien. Und ja, für den Übergang braucht man noch Gas, aber das muss wirklich der Übergang sein.
China ist ja ein Land, das seit Jahren auf dem afrikanischen Kontinent aktiv ist. Sie schreiben das ja auch im Strategiepapier, baut dort Infrastruktur auf, sichert sich Zugang zu Rohstoffen und Märkten, aber eben auch politischen Einfluss. Auch Russland sucht in Afrika mittlerweile neue Partnerschaften. Gestern war Außenminister Lavrov in Südafrika. Im Juli soll es dann einen Afrika-Russland-Gipfel geben. Und Russland liefert auch zunehmend Waffen und stellt Söldnertruppen. Welche Rolle kann da Deutschland mit seiner wertebasierten Entwicklungspolitik überhaupt spielen?
Erstmal ist klar, dass wir nicht alleine auf der Welt sind, sondern dass natürlich die Länder des afrikanischen Kontinents auch Alternativen haben. Sie können auch mit anderen zusammenarbeiten und tun das auch so. Und deswegen sind wir gut beraten, dass wir jetzt Beziehungen aufbauen, dass wir jetzt Netzwerke aufbauen, weil wir haben das attraktivere Angebot. Bei uns verpflichtet man sich dann eben nicht für viele, viele Jahre sozusagen die Herrschaft zum Beispiel über den Hafen abzugeben, nur weil man Unterstützung für den Aufbau bekommt, sondern wir setzen darauf, dass diese Länder eigenständig sind, dass sie selbst auch sich um ihre Zukunft kümmern können. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu China, die einfach auf Abhängigkeiten, auf eine neue Form von Kolonialismus setzen. Und unser Angebot ist attraktiv, da bin ich fest von überzeugt. Wir müssen es als Deutsche, auch als Europäerinnen und Europäer, aber dann eben auch offensiv in Afrika anbieten. Und wir müssen uns auch trauen, größere Projekte gemeinsam zu stemmen. Da waren wir bisher zu zurückhaltend.
Sagt Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze im SWR2-Tagesgespräch. Wir haben es vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, die Ministerin hat die Afrika-Strategie heute in Berlin vorgestellt und auch ihr Parteikollege Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte heute einen wichtigen Termin in der Hauptstadt. Er hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg empfangen und da ging es natürlich auch und mal wieder um die Panzerlieferungen. Polen hat heute bei der Bundesregierung wie angekündigt einen Antrag gestellt, um Leopard 2 Panzer an die Ukraine liefern zu dürfen. Von der Bundesregierung heißt es, sie wolle schnell über die Ausfuhrgenehmigung entscheiden. Aus Berlin berichtet Oliver Neuroth.
Die Grünen machen innerhalb der Ampelkoalition bei der Panzerfrage den meisten Druck. Fraktionschefin Britta Hasselmann stellt heute klar:
Wir werden anderen europäischen Partnerinnen und Partnern, wenn sie selbst ihre Diskussion schon geführt haben darüber, was sie an die Ukraine liefern wollen, nicht im Wege stehen.
Sprich, Polen sollte aus ihrer Sicht die Genehmigung dafür bekommen, seine Leopard-Panzer an die Ukraine abzugeben. Ähnlich hatten sich auch schon die grüne Außenministerin und der grüne Wirtschaftsminister geäußert. Die Union drängt ebenfalls darauf, dass der Bundessicherheitsrat dem Antrag der polnischen Regierung zustimmt.
Alles andere wäre eine Blockadehaltung Deutschlands, die uns weiter in eine europäische Isolation führt. Das wäre nicht verantwortbar,
meint CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Die Union hat für Donnerstag eine Aktuelle Stunde im Bundestag zur Panzerfrage beantragt. Fraktionschef Friedrich Merz erwartet, dass sich der neue Bundesverteidigungsminister dann erklären wird.
Damit der Reputationsschaden, den wir in Deutschland schon längst haben, nicht noch größer wird.
Am Mittag hat sich Verteidigungsminister Boris Pistorius vor der Presse erklärt, nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Zur Frage, ob Deutschland Leopard-Panzer an die Ukraine liefern könnte, steht nach Pistorius' Worten eine Antwort kurz bevor.
Ich habe immer gesagt, ich rechne damit, dass in Kürze eine Entscheidung fällt und davon gehe ich nach wie vor aus.
Pistorius will, dass bei einem Ja zur Leopard-Lieferung keine weitere Zeit verstreicht und wirbt dafür, schon jetzt ukrainische Soldaten auf den Kampfpanzern auszubilden. Er habe die Partnerländer, die ebenfalls Leoparden in ihren Armeen haben, ausdrücklich ermuntert, mit der Schulung von Soldaten zu beginnen. Auch Jens Stoltenberg geht davon aus, dass bald eine Entscheidung über Kampfpanzerlieferungen fallen wird. Er lobt bei seinem heutigen Besuch in Berlin die bisherige Hilfe Deutschlands.
Weapons from Germany are saving lives in Ukraine every day.
Waffen aus Deutschland retten in der Ukraine Leben Tag für Tag. Kein Wort der Kritik des NATO-Generalsekretärs an der Haltung der Bundesregierung. Die deutsche Führungsrolle sei wichtiger denn je.
German leadership is more important than ever.
Zumindest zur Anfrage Polens, Leopard-Panzer in die Ukraine zu schicken, scheint es bald eine Antwort zu geben. Wir werden das Verfahren mit der gebotenen Dringlichkeit behandeln, sagte ein Regierungssprecher am Nachmittag.
Ein Beitrag von Oliver Neuroth. Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat sich unsere Beziehung zu und unser Blick auf das Land geändert. Die Ukraine ist gefühlt ein Stück weit näher gerückt. Sie will auch näher rücken und ist mittlerweile sogar EU-Beitrittskandidat. Um der Staatengemeinschaft beitreten zu können, muss das Land aber Reformen umsetzen und sich dem Rechtsstaatsverständnis der EU annähern. Ein Punkt ist der Kampf gegen Korruption, auch innerhalb der Regierung. Präsident Zelensky will diesen Kampf jetzt führen und spricht von einer Woche der Entscheidung. 4 Vizeminister und 5 Gouverneure hat er gerade entlassen. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
Als hätte Präsident Zelensky mit dem russischen Angriffskrieg nicht schon genug Probleme, kommt gerade ein altes Thema wieder auf. Korruption. Weit verbreitet, schwer zu bekämpfen und traditionell Auslöser von Wut innerhalb der ukrainischen Bevölkerung. Gleich 2 Fälle beschäftigen die Ukraine, darunter ein Verdachtsfall im wichtigen Verteidigungsministerium. Politologe Mykola Davidjuk findet es wichtig, dass die Fälle auch zu Kriegszeiten an die Öffentlichkeit gelangt sind.
But that is like so important to survive.
Das ist wichtig für das Überleben unseres Landes. Wir brauchen den Sieg auf dem Schlachtfeld nicht, wenn die Politiker korrupt sind. Die Russen werden wiederkommen, wenn sie eine Basis in unserer Regierung haben. Ein paar korrupte Leute, mit denen sie arbeiten können. Also müssen wir die Korruption auslöschen, wie wir auch die russischen Truppen auslöschen müssen. In den vergangenen Monaten fiel die Kritik von Antikorruptionsaktivisten milder aus als vor Beginn des russischen Angriffskriegs. Zu groß ist die Angst, die Einheit von Gesellschaft und Politik im Kampf gegen Russland zu schwächen. Aber der Krieg biete auch eine Chance, meint der Politologe Mykola Davidjuk. Es ist ein einzigartiger Moment, wenn das korrupte ukrainische System wegen des Krieges fragil ist. Das ist der beste Moment, um unsere Korruptionsprobleme zu lösen. Und ich denke, wir werden das herausragend machen und der Westen wird stolz sein. Präsident Zelensky zog schnell Konsequenzen und entließ in diesem Zusammenhang den stellvertretenden Verteidigungsminister und den stellvertretenden Minister für Infrastruktur. Aufgedeckt hatten die 2 unterschiedlichen Fälle eine Antikorruptionsbehörde und Journalisten. Zelensky versprach seinem Volk Aufklärung. Olena Haluschka vom Anti-Corruption Action Center beschäftigt sich seit Jahren mit Korruption in der Ukraine. Sie kann den Skandalen auch etwas Positives abgewinnen. Wir halten das für ein positives Signal, dass die ukrainischen Institutionen funktionieren, dass Wächter aus Zivilgesellschaft und Journalismus weiterhin Aktivitäten überwachen und kontrollieren und dass die ukrainischen Behörden, anstatt sich zu wehren, wie sie es sonst immer getan haben, diese Vorwürfe sehr ernst nehmen. Auch westliche Partner üben Druck aus auf die Ukraine. Das Land müsse endlich sein Korruptionsproblem in den Griff bekommen. Um die Auflagen aus dem Westen zu erfüllen, hat die Ukraine in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe Institutionen geschaffen, die die Korruption bekämpfen sollen. Darunter das NABU, das Nationale Antikorruptionsbüro, dessen Ermittlungen zur Festnahme des stellvertretenden Innenministers führten. Olena Haluschka zeigt sich zufrieden.
So they indeed
Diese Institutionen haben tatsächlich die Spielregeln verändert. Die letzte fehlende Institution, das oberste Antikorruptionsgericht, wurde erst im Jahr 2019 gegründet. Das gesamte Ökosystem war also nur 2 Jahre lang in Betrieb, bevor der große Krieg begann. Insgesamt haben sich diese Institutionen als wirklich unabhängig erwiesen. Sie sind Game Changer und sie kämpfen effektiv gegen Korruption. Mit Verhaftungen und Entlassungen sei es jedoch nicht getan. Olena Haluschka und die ukrainische Bevölkerung erwarten weitere Aufklärung.
Ein Beitrag aus Kiew von Rebecca Barth. Und um 18.20 Uhr blicken wir in dieser Sendung nach Karlsruhe. Dort hat das Bundesverfassungsgericht heute eine Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung gekippt. Union und SPD im Bundestag hatten 2018 einen solchen Aufschlag für die Parteien von 25 Millionen Euro beschlossen. Das entspricht einem Plus von etwa 15%. Sie hatten das unter anderem mit der Digitalisierung begründet. Nach Ansicht der Richter war diese Begründung aber zu allgemein. Wie die Parteien in Berlin heute darauf reagiert haben, berichtet aus dem Hauptstadtstudio Björn Dake.
Thorsten Frey nimmt es sportlich.
Wir hätten uns das Urteil anders gewünscht, aber darum geht's jetzt nicht. Das Urteil muss selbstverständlich umgesetzt werden.
Für den Geschäftsführer der Unionsfraktion heißt das vor allem, sich beschränken. Für die größeren Parteien sei das eine Herausforderung. Auf der einen Seite wollen sie mit ihren Inhalten weiter ihr Stammklientel erreichen. Mit Plakaten, Flyern und Wahlkampfständen zum Beispiel. Auf der anderen Seite sind digitale Angebote nötig, um jüngere, berufstätige Anhänger zu erreichen. Und beides zu bedienen, kostet.
Wir haben das in der Pandemiezeit gesehen, dass die digitalen Parteitage teurer waren als analoge Parteitage, die auch schon enorme Summen verschlingen.
Und es geht ja nicht nur darum, eine Kamera in eine Parteitagshalle zu stellen. Um sich vor Hackerangriffen und Manipulationen bei Abstimmungen zu schützen, müssen die Parteien viel Geld in die Hand nehmen. Noch dazu versuchen sie, ihre Mitglieder häufiger bei wichtigen Entscheidungen einzubinden, zum Beispiel bei Mitgliederbefragungen und Urwahlen. Dass das die Parteien fordert, erkennen auch die Verfassungsrichter in Karlsruhe an. So interpretiert jedenfalls SPD-Fraktionschef Rolf Mütze nicht die Entscheidung. Die ausführliche Begründung sieht er als Chance.
Dass wir damit vielleicht dann auch gute Gespräche mit den Fraktionen im Deutschen Bundestag werden führen können, wenn wir die erste Auswertung gemacht haben.
Davor hatte schon SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert angekündigt, mit den anderen Parteien bald über neue Regeln für die Parteienfinanzierung sprechen zu wollen. Ob die Parteien das zu viel erhaltene Geld zurückzahlen müssen, lässt die Entscheidung offen. Doch die Parteizentralen haben vorgesorgt. Allein die CSU hat laut Landesgruppenchef Dobrindt etwa 4 Millionen Euro auf die Seite gelegt. Auch SPD, Grüne, FDP, Linke und AfD haben sich nach eigener Aussage auf die Entscheidung aus Karlsruhe und eine eventuelle Rückzahlung eingestellt. Geklagt hatten im Jahr 2018 die damaligen Oppositionsparteien Die Linke, FDP und Die Grünen. Sie fühlen sich durch die Entscheidung in Karlsruhe heute bestätigt. Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali sagt, einfach die Digitalisierung als Begründung für den Aufschlag zu nennen, reicht nicht aus.
Denn gerade bei diesem wirklich sensiblen Thema ist es mir wichtig, dass das nicht den Eindruck entsteht, dass hier eine Selbstbedienungsmentalität der politischen Parteien stattfindet. Aber genau dieser Eindruck ist entstanden.
Bei der AfD war noch ein anderer Eindruck entstanden, dass das Gesetzgebungsverfahren 2018 nicht richtig abgelaufen sei. Denn Union und SPD hatten die höhere Obergrenze bei der Parteienfinanzierung in nur 10 Tagen durch den Bundestag gebracht. Diese Klage hat das Verfassungsgericht abgewiesen.
Ein Bericht von Björn Dake. Und wir bleiben bei Gericht. Jetzt geht es aber nicht um die Parteien, sondern um die Bundesregierung. Der Bund für Umwelt und Naturschutz wirft ihr vor, die selbst gesteckten Klimaziele nicht einzuhalten und damit gegen Recht zu verstoßen. Der BUND hat deshalb beim Oberverwaltungsgericht in Berlin Klage eingereicht. Eine problematische Klage, findet unser Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski in seinem Kommentar.
Seit 3 Jahren gibt es das deutsche Klimaschutzgesetz und es war von Anfang an problematisch. Für Bereiche wie Energieerzeugung, Industrie, Verkehr oder Gebäude wurde auf dem Papier genau festgelegt, wie viel CO2 jeder einzelne Sektor in welchem Jahr einzusparen hat. Und bei Zielverfehlung sollten die zuständigen Ministerien Sofortmaßnahmen vorlegen. Dieses Gesetz ist in seiner Detailfreude ziemlich einzigartig auf der Welt und darauf beruft sich jetzt der Umweltverband BUND mit seiner Klage auf Umsetzung der Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz. Was die einen als konsequenten Klimaschutz loben, klang anderen von Anfang an zu sehr nach Klimaplanwirtschaft. Und Letzteres zeigt sich jetzt auch. Dass Russland im Jahr 2022 die Ukraine überfallen würde, konnte 2019 verständlicherweise nicht eingepreist werden in den ambitionierten CO2-Einsparplan. Die Folgen des Krieges sind aber schwere Verwerfungen auf den Energiemärkten und die Sorge vor Blackouts, weshalb der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck kurzerhand bereits ausgemusterte Kohlekraftwerke wieder ans Netz gebracht hat. Mit den Sektorvorgaben aus dem Klimaschutzgesetz wird sich das nur schwer vereinbaren lassen. Und im Verkehrsbereich hatte sich schon vor 3 Jahren die Frage gestellt, wie die jährlich strengeren Einsparvorgaben kurzfristig erreicht werden sollen, wenn die Gesellschaft gleichzeitig immer mobiler wird und der Verkehr immer mehr zunimmt. Wer jetzt Tempolimit ruft, springt deutlich zu kurz, denn die dadurch möglichen Einsparungen würden bei weitem nicht ausreichen. Der technologische Umstieg im Verkehr weg vom Verbrenner hin zu mit Ökostrom getriebenen E-Autos dürfte erst in den 2030er Jahren vollzogen sein. Nun vor Gericht die 2021er CO2-Ziele einklagen zu wollen, hat mit der Realität nicht viel zu tun. Überhaupt markiert die Klage des BUND vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erneut einen problematischen Umgang mit der Gewaltenteilung. Es ist Aufgabe von Parlamenten und Regierungen, politische Entscheidungen zu treffen und dabei auch unterschiedliche Ziele und Entwicklungen zu berücksichtigen und möglichst in Einklang zu bringen. Neben Klimaschutz geht es auch um die Frage, ob Wohnungen geheizt werden, wie Handwerker von A nach B kommen und ob die Industrie ausreichend mit Energie versorgt wird. Und manche Lage stellt sich 2023 etwas anders dar als vor 3 Jahren, als das Gesetz verabschiedet wurde. Wenn der BUND nun auf dem Rechtsweg die Einhaltung der Sektorziele erzwingen möchte, müssen sich die Richter die Frage stellen, inwieweit sie in politische Entscheidungen eingreifen möchten. Die Realität ist weniger statisch und planbar, als man sich das mit dem Klimaschutzgesetz mal vorgestellt hat.
Ein Kommentar von Hauptstadtkorrespondent Marcin Polanski zur Klage des BUND gegen die Bundesregierung, weil die wiederholt die Klimaziele nicht einhält. Und noch ein Ziel wird die Bundesregierung voraussichtlich verfehlen, und zwar den Bau von 400.000 neuen Wohnungen jährlich. Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD hat gestern zugegeben, erstmal werde das wohl nicht gelingen. Der Grund: steigende Zinsen, Lieferengpässe, fehlende Fachkräfte. Auch der soziale Wohnungsbau ist davon betroffen. Und doch gibt es auf diesem Feld eine positive Nachricht zu melden, und zwar aus Baden-Württemberg. Hier ist die Zahl der Sozialwohnungen erstmals seit 5 Jahren wieder gestiegen. Knut Bauer.
Die Wohnungsbauministerin spricht von einer Trendumkehr. Auch ein kleines Plus von 736 Sozialwohnungen in Baden-Württemberg könne sich sehen lassen, findet Nicole Rasavi.
Eine Wohnung zu bauen, das dauert zwischen 3 und 5 Jahre. Das heißt, man braucht hier in der Tat auch einen langen Atem. Aber die aktuelle Bilanz zeigt eben auch, dass sich dieser lange Atem lohnt.
Seit die Landesregierung die Fördermittel aufgestockt hat, geht es langsam aufwärts mit dem Bau von Sozialwohnungen. 463 Millionen Euro Förderung gibt es in diesem Jahr. 7-mal so viel wie noch vor 10 Jahren mit 63 Millionen Euro. Auch damals hieß der Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er räumt ein, dass seine Regierung nun von den Versäumnissen der Vergangenheit eingeholt wird.
Das ist die Natur der Sünde, dass sie sich eben nicht nur im Moment auswirkt, sondern auch darüber hinaus.
Der Sündenfall war für Kretschmann der Verkauf von 20.000 landeseigenen Wohnungen im Jahr 2012 an den Wohnungsbaukonzern Vonovia.
Wir mussten damals unter dem Druck der Europäischen Union 20.000 Wohnungen verkaufen. Die sind dann bei den Falschen gelandet. Das hängt uns heute noch in den Kleidern.
In diesem Aufholprozess zählt jede einzelne Wohnung. Dabei setzt der grünen Regierungschef weiter auf den freien Markt.
Wir haben jetzt nicht vor, landeseigene Wohnungsbaugesellschaften zu kreieren. Das werden wir sicher nicht machen.
Unabhängig davon fordert die Opposition weitere Anstrengungen der grün-schwarzen Landesregierung beim sozialen Wohnungsbau. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch betont,
dass in Baden-Württemberg jedes Jahr etwa 6.000 neue geförderte Wohnungen da sein müssten, um viele Menschen zu versorgen, die sich teure Wohnungen nicht leisten können. Es wird gerade ein Drittel davon gebaut. Wir sind auf Platz 12 aller Bundesländer beim Thema Zubau von gefördertem Wohnraum.
Weiterer Anreiz könnte eine neue Wohnungsbauprämie sein. 6.000 Euro sollen Investoren für jede fertiggestellte Wohnung vom Land obendrauf bekommen, wenn sie bei einem Projekt mindestens 30% Sozialwohnungen bauen. Dort dürfen dann für eine bestimmte Zeit nur Mieter mit besonderem Bedarf wohnen. Noch hat das Kabinett nicht über diesen Vorschlag entschieden. Dabei ist Razavi auch klar:
Das ist ein erster Schritt. Wir haben noch einen großen Weg vor uns, um diese Entwicklung, diese Trendumkehr für die Zukunft zu verstetigen.